Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute starten wir in die zweite Runde mit Carolina. Ja, da hatten wir so eine komische Geschichte mit, was Eltern uns so mit auf den Weg geben, wie wir Beziehungen zu führen haben oder ob wir da möglicherweise in den Pechtopf greifen und gefälligst drin zu kleben haben. So habe ich das verstanden. Anna, du wolltest da was vorlesen, oder? Aus der Zuschrift.
Ja, ich hatte genau auf Carolinas liebe Mail. Eine Sache hatte ich ausgelassen, nämlich, dass sie gesagt hat, ne, wir haben ja im letzten Mal darüber gesprochen, dass sie doch vieles übersehen hat und dadurch in 14 Jahren mehr unglücklich war in ihrer Beziehung als glücklich und dass sie jetzt vieles daraus auch gelernt hat. Also für alle, die da mal reinhören wollen, sehr gerne. Und sie hat noch geschrieben, ich war es so gewöhnt. Von meiner Mutter kam nur, warum soll es dir besser gehen als mir? Und das alles in Akademikerhaushalten, hat sie noch dazu geschrieben. Das hat mich sehr getroffen, weil ich zum einen ganz viel die Erfahrung mache mit Frauen, die ich coache, dass es immer wieder heißt, ja, aber meine Mutter hat gesagt, sei doch nicht so anspruchsvoll oder sei doch zufrieden, der macht doch so viel für dich, der macht viel mehr, als dein Vater für mich getan hat. Ja, oder ich kann da auch aus eigener Erfahrung, selbst also von meiner eigenen Großmutter und von der Großmutter meines Ex-Freundes habe ich gehört, sei froh, so einen findest du nicht mehr. Ja? Und ich finde, das ist so, also ich finde das übergriffig und ich finde das traurig. Und ich habe mich da auch mal ein bisschen weiter mit beschäftigt, woher das eigentlich kommt. Denn viele Frauen werden immer noch so sozialisiert. Dieses gute Männer sind knapp, ja, und fordern nicht zu viel und so weiter und so fort. Und da würde ich heute sehr gerne mal mit euch drüber sprechen und was einfach das mit einer Frau auch macht. Ne? Weil man hat ja sonst das Gefühl, meine Bedürfnisse oder meine Ansprüche, ja, das sind dann Ansprüche, sind viel zu groß. Und dem bist du eben auch auferlegen, diesem Bias, ja.
Ja.
Und da wollen wir halt mal reingehen.
Hallo zusammen. Ja, ich fand das gerade ganz toll, dass du gesagt hast, Anspruch und Bedürfnis. Das mal zu trennen.
Ja.
Oder das mal überhaupt zu benennen. Was ist ein Bedürfnis und was ist ein Anspruch? Und welches Bedürfnis wird als Anspruch definiert? Ist es jetzt ein übermäßiger Anspruch, dass ich jetzt dringend schlafen gehen muss? Oder ist es wirklich einfach ein körperliches Bedürfnis? Wie gehe ich damit um? Wie geht mein Partner oder mein Date damit um? Puh, da kommt es mir schon heiß hoch. Das sind, glaube ich, ganz, ganz tief sitzende Dinge, weil wir Frauen seit Generationen unbewusst und ohne drüber nachzudenken, ständig über unsere Grenzen gehen und dazu aufgefordert werden, von allen möglichen Seiten über unsere Grenzen zu gehen und Klappe zu halten.
Dann habe ich da eine etwas kritische Nachfrage. Ich teile das natürlich, was du gesagt hast, keine Frage. Aber dieser Spruch, warum soll es dir besser gehen als mir, setzt ja zunächst einmal voraus, dass du deine Mutter um Rat fragst.
Dass sie zumindest etwas mitkriegt. Ich frage sie nicht um, habe ich in diesen Beziehungsdingen nie gemacht. Ich habe auch ich weiß auch bis heute nicht, dass wir seit 3 Jahren getrennt sind.
Oh.
Weil, okay. Was würde denn da kommen, wenn ich ihr was erzähle?
Also sie glaubt, ihr seid noch zusammen?
Nö, sie weiß, dass da irgendwas im Busch ist, aber
ich
spreche nicht darüber mit dir.
Aha.
Ich hab mich lange gar nicht danach gefühlt. Ich habe mich nicht danach gefühlt, dass auszuhalten, was jetzt kommen wird. Mhm. Weil ich wusste, was kommen wird. Es kommt so eine Breitseite. Das brauche ich nicht. Das hilft mir nicht. Das will ich nicht.
Darauf wollte ich ein bisschen hinaus, weil also ich, so wie es du jetzt darstellst, ist es nicht so, dass du das suchst, die Nähe zu deiner Mutter und ihr erzählst, sondern sie sucht sozusagen die Gelegenheit zu kommentieren, was du machst. Und ich empfinde das als extrem ungehörig, was deine Mutter da macht. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Eltern sind nicht dafür zuständig, ihren Kindern zu erzählen, dass es ihnen nicht besser gehen sollte als ihnen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich wünsche meinen Kindern immer das Beste. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie vielleicht die ein oder andere Niederlage, die ich im Leben hingenommen habe, nicht hinnehmen müssen. Das wünsche ich Ihnen wirklich. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie es gut hinbekommen. Insofern finde ich den Satz ohnehin schon irritierend. Aber das mit der Breitseite gerade war dann nochmal ein Stück härter. Das hat mich dann doch hier so im Magen erwischt, als wenn ich da einen Tiefschlag kriege. Also Mütter, die einem Breitseiten verpassen, die braucht ja nur eigentlich niemand. Es klingt sehr seltsam. Wozu machen die das? Gut, das ist jetzt eine Warum-Frage. Warum tun die
ich hätte da ein paar,
das wollen wir gar nicht mehr wissen. Okay.
Nein, aber ich hätte ein paar Antworten drauf, aber vielleicht kann
doch, wir wollen es schon noch wissen, wir sind ja interessiert. Aber also abgrenzen ist klar, also das ist einfach ungehörig, das gehört sich gar nicht, das tut man nicht. Aber warum machen die das? Anna, ja. Hilf mir.
Das ist eigentlich eine verschärfte Form von dieser kulturellen Sozialisierung, die es schon lange gab und die jetzt immer noch greift, obwohl die Verhältnisse sich komplett geändert haben. Ja, die Frau war total abhängig vom Mann. Es war irgendwie sie wurde gemessen an ihrem Beziehungserfolg. Ja, so wie der Mann gemessen wurde an seiner Leistung, an seinem Arbeitserfolg, war es halt die Frau, ob die es hinkriegt, eine ordentliche Beziehung zu führen und ob sie eben auch abgesichert ist dadurch. Das heißt, von Generation zu Generationen haben Frauen sich gegenseitig schützen wollen in diesem Halte aus, verharre, Hauptsache du hast einen Mann, Sicherheit ist wichtiger als Glück. Ja, es geht hier ums Überleben sozusagen, das ist heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Und auch Carolinas Mutter, ich bin mir sicher, liebt ihre Tochter, wünscht ihr das Beste und gleichzeitig spielt da dann wiederum aber auch eine Eifersucht eine Rolle, ist jetzt meine Vermutung, ja, weil sie eben selbst nie gelernt hat, Standards zu haben, ihre Bedürfnisse zu äußern, Grenzen zu setzen. Sie will ihre Tochter ja eigentlich vor Enttäuschung schützen, aber halt auf eine sehr destruktive Art und Weise, weil ihre Tochter macht ja ihre eigenen Wunden sichtbar, indem sie Dinge in Frage stellt, die schon immer so gemacht wurden, indem sie zeigt, da könnte ja noch mehr gehen, ich habe vielleicht Besseres verdient. Und das führt dazu, dass die Mutter sich ja dann auch unbewusst entwertet fühlt und denkt, meine Entscheidung mit meinem Partner war vielleicht nicht so sinnvoll oder ich hätte einiges anders machen müssen können. Und das bringt sie natürlich dann in so einen Konflikt. Auf der einen Seite wünscht sie ihrer Tochter alles Gute, auf der anderen Seite würde sie mit dem eigenen Schmerz vielleicht gar nicht umgehen können, der dadurch entsteht, wenn sie sich, die Tochter entwächst ihr jetzt und macht das alles viel besser. Ja, weil das wäre dann nicht ihre Mitgift, sondern das wäre dann ein Schritt Persönlichkeitsentwicklung, den sie selbst nicht getan hat. Also das, so erkläre ich mir das.
Da ist mir ein Beispiel auch eingefallen, dazu kann ich mir gut vorstellen. Nämlich, ich war einmal mit meiner Mutter dann unterwegs und davor hatte ich mit meinem Mann irgendetwas besprochen und sie meinte, nahm mich dann so zur Seite und meinte, das kannst du dem nicht sagen, der geht dir sonst davon. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es immer total wichtig, dass wir alle gute Schulabschlüsse, gute Ausbildungsabschlüsse, dass wir alle selbstständig im Leben stehen können. Also rational ist da ganz viel da. Sag, komm, stell dich auf die Beine, mach dein eigenes Ding, mach dein Leben. Und emotional oder ich sag mal auf so einer emotional tradierten Seite vielleicht, kommt diese Angst hoch. Huch, wenn du da jetzt einen falschen Schritt machst, stehst du gleich ohne alles da. Na, weißt du, was ich meine? Das heißt eigentlich, dass dieses Rationale, was schon so gut gediehen ist, mit einer guten Ausbildung und so weiter, dann völlig die Füße verliert, weil eigentlich für sie das richtig Schlimme ist ja das, wenn der Mann mich verlässt, weil sie gar noch nicht begriffen hat, ich könnte mich auch selbst ernähren. Soweit ist es noch gar nicht fortgeschritten in der Generation, glaube ich.
Ich bin da irgendwie irritiert über das ganze Vorgehen, weil ich misch mich doch nicht in das Liebesleben meiner Kinder ein. Das wäre jetzt so mal meine Intervention. Ich wollte das auch nicht von meinen Eltern hören. Das hätte ich als sehr ungehörig empfunden. Und ich hätte es auch zurückgewiesen. Ich wäre sehr dafür gewesen, dass du es zurückweist, wenn deine Mutter solche Sprüche macht. Das geht sie einfach erstens nichts an. Und zweitens, wenn überhaupt, hat sie dir den Rücken zu stärken. Also vielleicht bin ich da einfach zu simpel.
Du kannst das nicht nachvollziehen.
Ich bin zu simpel gestrickt in dem Punkt. Naja, ich habe zwei Kinder und bemühe mich, denen den Rücken zu stärken für deren Entscheidungen ins Leben hinaus. Das ist auch gewöhnungsbedürftig. Die sind ja nun sehr jung. und machen was anderes als ich, ganz anders aufgestellt als ich. Das ist eine Herausforderung immer wieder, sich in Kinder hineinzuversetzen, in erwachsene Kinder und zu sagen, aha, okay, so stellst du dir dein Leben vor, das gebe ich zu. Also eine Herausforderung ist das, aber es ist doch der Job, den wir haben. Anna, ist das nicht unsere Jobbeschreibung als
Doch,
Eltern?
Natürlich ist das unser Job. Und auch Carolina wird das mit Sicherheit mit ihren Kindern anders machen. Aber du bist ja quasi ein geborener Cyclebreaker. Ja?
Cyclebreaker, was ist das denn nun wieder?
Also dieses, wir brechen jetzt diese eben genau diese Tradition auf, dass wir als Frauen ne, diesen Mythen auferlegen, dass wir irgendwie uns klein machen müssen, dass wir sonst alleine bleiben könnten, dass wir uns anpassen müssen, statt auszuwählen. Dass wir nur wertvoll sind, wenn ein Mann uns will. Ja? Und das ist ja, wenn man eben so reingeboren ist wie du, wenn man Dinge sowieso hinterfragt, wenn man so ein bisschen dieses Ellbogen, ich mache das sowieso nicht, gerade erst recht nicht, wenn ihr was von mir wollt, ist das ja, dann fällt dir das von Natur aus viel leichter. Frauen wie Carolina und ich und viele andere müssen das erst lernen, aus dieser Rolle das zu verstehen. Mhm. Ich muss jetzt gar nicht in die Fußstapfen dahingehend meiner Mutter treten. Ich bin wertvoll. Das ist jetzt auch das, was ich gerne, wo ich den Bogen noch schlagen möchte, wie kommt man denn da raus? Aber dieses Umlernen und zu sagen, nee, auch meine Mutter hat mein Leben nicht zu bestimmen, ich lebe nicht für meine Eltern und so weiter und so fort, das ist schon ein Umlernprozess. Das ist nicht mal einfach, ne, wenn einem das eben nicht so in die Wiege gelegt wird. Ich denke, Carolina, du stimmst mir zu. Ja.
Ich meine, niemand wird gerne so wie seine Mutter. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Ja, niemand hört gerne, du bist wie deine Mutter. Da geht man nicht absichtlich hinein. Das sind Dinge, die passieren ja unbewusst. Und sich das erst bewusst zu machen und dann dagegen anzugehen. Ja, als Teenie war ich auch nicht beugsam, klar. Aber dann verändern sich die Rollen und dann verändern sich auch, ich glaube, das, was dann unbewusst einfach freigesetzt wird. Ne? Dass man einfach Dinge macht, die man so kennt, ohne dass man bloß drüber nachdenkt. Ist ja auch die Schwierigkeit bei der Kindererziehung dann, die gleichen Fehler nicht weiter zu tradieren. Ne? Sondern sich das bewusst zu machen, will ich das wirklich sagen.
Und das ist was mir einfach auffällt, dass wir als Gesellschaft immer noch ein Problem haben, ja. Dass es noch so viele Frauen gibt, die gelernt haben, ja, sei halt zufrieden, forder nicht zu viel. Wer weiß, ob dich dann überhaupt noch jemand will. Und auf Seiten der Männer wird ja was Ähnliches weitergegeben. Das finde ich spannend, das auch mal noch anzusprechen. Ja, und vielleicht ist dein Ex-Mann da genau die gleiche. Vielleicht hat sich das super ergänzt, denn diese beiden Traditionen, die ergänzen sich hervorragend, denn während die Frau lernt, ich muss irgendwie, mein größtes Ziel ist irgendwie eine super Beziehung herzustellen, ist eher halt, ich muss was leisten. Ich muss was bieten, ich muss Liebe auch verdienen. Das haben wir natürlich als Frauen auch, aber das Problem ist dann, dass auch natürlich für einen Mann, der so konditioniert ist, wirkt dann eine Frau, die Bedürfnisse oder gar Ansprüche hat, gefährlich, weil sie ja den Leistungsdruck dann auch triggert, ja. Und deswegen sollten Männer, kriegen die mitgebracht, ja. Habe ich ja schon öfter mal anklingen lassen. Da ist zum Beispiel mein Schwiegervater ein gutes Beispiel für so, oh, die ist so eine Diva und was auch immer, was ich schon gehört habe, ja, weil ich zu viele Ansprüche angeblich habe. Mittlerweile sehe ich das als Kompliment. Da bin ich froh, wenn ich das höre. Aber es hat mich am Anfang auch getroffen und ich dachte, jetzt muss ich mich noch ein bisschen angepasster zeigen oder wie auch immer. Aber deswegen, Männer geben dann ihren Söhnen weiter, ja, such dir eine Frau, die unkompliziert ist, die bequem ist, ja, weil dann bist du in Kontrolle, dann bist du hier noch der große Provider, ja. Und das ergänzt sich natürlich hervorragend. Und wenn jetzt die Frau aus dieser Rolle austritt, dann wird der Mann ja auch getriggert mit seinem, wo ist jetzt mein Wert hier noch, weil die entwächst mir ja auch, ja. Und deswegen denkt die Frau, ich darf nicht so viel wollen. Er denkt, ich muss genügen und liefern. Und solange beide das machen, ist das dann auch super. Sie will nicht zu viel, er liefert genug. Aber gleichzeitig sind ja beide innerlich eng und unfrei. Also eine erfüllte Beziehung ergibt das eigentlich in den seltensten Fällen.
Ich mache nochmal meine Hauptintervention gegen die Anpassung, egal ob Männer die vollziehen oder Frauen. Ich habe ja auch viele Männer, die sich zu sehr anpassen. Oder sagen wir es mal so, ich habe fast nur Männer, die sich zu sehr anpassen. In der Single-Beratung ist das Standard, dass sie das auch tun. Zu angepasste Menschen bekommen in Partnerschaften generell zu wenig von dem, was sie sich wünschen. Das ist das Grundproblem, vor dem wir stehen. Und wenn eine Ehekrise zu mir in die Beratung kommt, dann komme ich oft zu dem Schluss, dass beide zu angepasst sind und dass beide deshalb zu wenig bekommen und dass beide deshalb zu unglücklich geworden sind. Das ist der Vorgang. Und deshalb rate ich dann immer, nein, also der Weg ist der falsche. Ja, der Weg der Anpassung und ich verzichte jetzt auf unheimlich vieles und dann wird das schon irgendwie halten. Nein, das funktioniert nicht, weil das Gefühlsleben ist ja auch noch da und das sagt, nee, das willst du so nicht. Und dann werden wir unglücklich, die Sexualität leidet, erlahmt oder wird ganz eingestellt. Das ist ja das, was wir erleben in der Beratung. Und deshalb ist es von meiner Seite aus immer so ein sehr ernst gemeintes Plädoyer an alle, also gerade an die Frauen auch. Nein, eine Beziehung ist glücklich, wenn die Frau zufrieden ist. Das ist bekannt. Das ist nicht nur im Englischen so, happy wife, happy life. Das ist tatsächlich auch im Deutschen so. Ja, das merkt man auch in der Beratung. Wenn die Frau nicht glücklich ist, dann bezieht das der Mann, der nimmt das persönlich. Der nimmt das wirklich persönlich. Und ich kann meine Frau nicht glücklich machen. Ja,
ja, deshalb,
ja, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass es um die Bedürfnisse der Frau auch geht. Und deshalb ist es nicht hilfreich, zurückzustecken, gar nicht. Es geht nicht nur um die Bedürfnisse von Frauen in Beziehungen. Das würde ich ja nie sagen. Aber es sollte ganz, ganz stark auch eben darum gehen. Und deshalb finde ich diesen Satz, ja, warum soll es dir besser gehen als mir von deiner Mutter? Also ich weiß auch nicht. Also ich komme damit irgendwie schwer zurecht.
Das ist natürlich schon ein bisschen grobes Umfeld da, auch wenn die sich meine Familie, glaube ich, nicht so bezeichnen würde. Auch nach außen hin würde die nicht als emotional grobmotorisch sich bezeichnen, auch wenn sie in vielen Punkten bestimmt auch waren. Und ich bin mir auch sicher, dass wahrscheinlich geht es anderen Frauen auch so. Oder ich gehe davon aus, ja, auch natürlich, was Geschwister über einen sagen.
Ja.
Macht ganz viel aus und auch ob Eltern etwas dagegen unternehmen. Wenn meine Geschwister sagen, du kannst froh sein, wenn dich einer nimmt, was so ein Standard war, und meine Eltern nie dagegen was sagen.
Ja.
Also man als kleines Mädchen das wirklich mitnimmt, diesen fixen Gedanken, stimmt, ich kann froh sein, wenn mich einer nimmt. Und dann kommt noch eine Mutter, die sagt, halt die Klappe, sonst geht er dir davon. Das ist ja nichts, was man wirklich aus dem aktiven, also aus dem kognitiven Ding heraus macht, sondern was einfach so aus dem Herzen kommt, was aber total irre ist in unserer Welt heute.
Ja, und eine Frau, die sich zeigt, ist schon zu viel, ja. Das wird ja immer noch viel auf Äußerlichkeiten reduziert, auch der Umgang mit Töchtern, ne, da wird ja nicht gesagt, boah, was du alles kannst, was du für eine toller Fang bist und so weiter, ja. Und hingegen, wie ich auch sehe, wie meine Schwiegereltern über meinen Mann sprechen, der ist auch grandios, ja, aber er ist auch so aufgewachsen. Ich bin ein ganz toller Fang und ich bin ganz toll. Ich habe das auch nicht zu hören bekommen, ja, und ich weiß, dass es vielen Frauen so geht. Wenn dein Mann nicht zu hören bekommt, dass er so ein toller Fang ist, macht das, glaube ich, auch nicht so viel mit ihm, ja. Das ist einfach neutral. Und eine Frau wünscht sich ja auch, bin ich wertvoll, bin ich wichtig, habe ich Marktwert, ja, bin ich begehrt und so weiter. Und wenn das nicht kommt, na gut, worauf soll man dann hören? Wir haben es ja letzte Folge mit dir besprochen, dann gucke ich auch nicht so hin, wie fühle ich mich mit dem, sondern dann suche ich mir das, was ich kenne, nämlich jemand, der sich über mich lustig macht, ja, okay, kenne ich von zu Hause. Ist halt so, ja, scheinbar bin ich jemand, über den man sich lustig machen kann. Also was ich an der Stelle gerne noch mitgeben möchte, ist, was ich meiner Meinung nach sich verändern sollte, und zwar im Gedanken sowohl bei Männern als auch bei Frauen, und dass wir das auch unseren Töchtern vor allem mitgeben, aber auch natürlich unseren Söhnen immer mal wieder sagen, aber ich weiß nicht, wie viel das am Ende wirkt, aber dass wir erkennen alle zusammen, dass anspruchsvolle Frauen, Christian, du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen anklingen lassen, ein Geschenk sind. Ja, weil sie geben Klarheit, sie geben Orientierung, sie testen Integrität, macht der, was er sagt, ja, und sie bringen im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich tolle Männer hervor, ja, sie bringen das Beste aus dem Mann hervor. Und Anspruch ist selbst an sich ist nicht teuer, sondern eigentlich ist es Unklarheit, ja. Wenn Frauen unklar sind, nicht sagen, was sie wollen, dann passiert eher, sie sind unglücklich, die Ehe ist unglücklich, es passiert emotionale Verunsicherung auf beiden Seiten und es wird weitergegeben an die Kinder. Und deswegen ist das ganz wichtig, und ich würde sagen, auf Seiten der Männer darf auch passieren, dass sie sich selbst angucken, ihre Emotionen auch, und sagen, ich darf die Scham ablegen, nicht zu reichen. Weil wir Frauen auch, du hast ja auch schon von Schutz gesprochen, ja, ich will dann auch, ne, man will dann auch den Mann, der dann eigentlich ungenügsam war im Wochenbett, dann will man dann auch ein bisschen schützen, dass es gar nicht irgendwie, man hat ja auch da noch eine Verantwortung als angepasste Frau. Und das ist die Aufgabe der Männer, würde ich sagen, zu sehen, auch ihren Selbstwert nochmal anders zu definieren, als wenn ich ihr bestimmte Dinge nicht bieten kann, dann bin ich falsch, sondern wir dürfen ins Gespräch gehen auf Augenhöhe. Und das ist auch so wichtig, diese Angepasstheit abzulegen im Gespräch. Und ich weiß, es ist schwer, aber man kann das lernen, weil so viele Frauen, mit denen ich arbeite, wenn ich sage, gut, was willst du denn? Die setzen schon ganz tief an in Verhandlungen. Man kann ja aber gar nicht in Verhandlungen gehen und einen Kompromiss finden als Paar, wenn die Frau immer, wenn es gewohnt ist, der Mann geht vom Optimum aus und die Frau kommt schon auf der halben Strecke und sagt, gut, wie wäre es, wenn wir es so machen würden? Das ist ja keine richtige Verhandlung. Ja, also auch das klar zu sein, das ist so, so wichtig.
Ich muss jetzt nochmal für die Eltern plädieren, also an die Eltern, liebe Eltern, ja, also ihr habt tolle Kinder, ich hoffe, ihr findet eure Kinder toll und wenn ihr sie nicht toll findet, dann fasst euch bitte an die Nasenspitze und fragt euch, warum eigentlich. Es ist unser Job, unseren Kindern den Rücken zu stärken. Die werden Fehler machen, ja, das ist normal, das haben wir auch gemacht und da ist auch nichts, wofür wir sie so sonderlich kritisieren sollten. Unser Job ist es, ihnen das Leben leichter zu machen und an ihrem Leben gerne Anteil zu nehmen und wirklich zu sehen, wie schaffen sie es? Ja, also das Hineinreden und erklären, wie man es besser macht und erklären, wie toll niedrige Ansprüche funktionieren, es funktioniert nicht, nein. Okay, ich...
Ja. Darf ich auch noch ein Schlussplädoyer?
Natürlich!
Wir haben dich kaum zu Wort kommen lassen, du merkst es schon. Hier ist manchmal was los. Doch, natürlich.
Also das, ja, weil du sagst, die Kinder, das war für mich auch mit ein Grund, diese für mich doch sehr schwere Trennung durchzuziehen und das wirklich zu machen. Auch wenn ich viele Stimmen von außen gehört habe, doch nicht wegen der Kinder gerade drin bleiben. Und ich dachte, nee, wegen der Kinder gerade rausgehen. Weil ich möchte ja genau das nicht weitergeben, dass sie denken, dass das eine glückliche, eine erfüllende, eine schöne Beziehung auf Augenhöhe ist, dass das ist, was ich meinen Kindern wünsche. Sondern ich wünsche meinen Kindern ja, dass sie wirklich gesehen werden und positiv durchs Leben gehen können, getragen werden oder auch ihrem Partner mittragen, aber dass das so ein gutes, förderliches Miteinander ist. Und das war für mich so mit der starke rote Faden dann, dass ich gedacht habe, nee, das muss jetzt, das geht nicht anders. Auch wenn andere Leute da anders denken und sagen, nein, lieber die Familie als Ganzes lassen und einfach so weitergehen. Aber für mich war das, was ich meinen Kindern da vorlebe und mitgebe, einfach so viel wichtiger.
Also nur um jetzt das Thielsche Vorurteil nochmal zu bestätigen oder zu widerlegen, so wie ich die Ehe bisher wahrgenommen habe, müsste es zu einem starken Abfall der Zufriedenheit in der Sexualität gekommen sein im Laufe der Zeit. Ich nutze ja diesen Wert immer so als Gradmesser. Ich wollte nur noch mal gerade eine kurze Bestätigung oder Widerlegung haben von deiner Seite.
Also das war von Anfang an schlecht. Das hat mich auch von Anfang an gestört. Ich habe das auch von Anfang an benannt und da kam aber nichts. Und das war und das wurde immer weniger und immer schlechter. Und nach wenigen Jahren schon war es wirklich auf ein super, super, super niedriges Niveau eingependelt. Und ich habe immer wieder gesagt, komm, bitte lass uns doch gucken. Und ich möchte auch mal zum Du kommen, so in der Art. Und da kam nichts. Schweigen. Großes Schweigen.
Ja, ja.
Und dann denke ich so, ja, wahrscheinlich hat er einfach, also jetzt im Nachhinein, von Anfang an eigentlich nicht wirklich Interesse. Ich habe da viel zu viel Angebot gemacht und hätte einfach so nach 2 Wochen gehen müssen, so im Grunde. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlecht.
Aber das war halt eine alte Version von dir, die da noch nicht so...
Also ich warne immer, wenn es mit schlechtem Sex startet, aber wie schlecht er war, wissen wir ja noch gar nicht. Ich nutze ja immer die Skala von 1 bis 10 und deinen Zufriedenheitswert auf dieser Skala. Nicht die Sexualität wird nicht benotet, sondern nur die eigene Zufriedenheit. Was kommt denn dann zu Anfang für ein Zufriedenheitswert? Okay, ja, das ist wenig. Das
2 am Anfang?
Ja.
Das ist wirklich wenig. Das wird ja mit dem Laufe der Zeit auch noch weniger. Nein, es gibt von der 2 aus keine Steigerungsmöglichkeit. Die Chance, da von da aus zu einer Steigerung zu kommen, ist null. Also rein empirisch. Das heißt, die tausende Geschichte, die ich jetzt kenne in den letzten 27 Jahren, es gibt keine Geschichte, wo das gelungen wäre. Das heißt, du handelst gegen die Realität in so einem Fall. Es darf bei 7 starten und sich dann auf 8 oder 9 hochhangeln. Das gibt es. Das gibt es relativ oft sogar, dass es gar nicht so toll beim ersten Mal ist, weil wir zu unsicher sind. Aber bei einer 2, nein, das ist jenseits von dem, was möglich ist, ja. Ja. Ja, ich bin da sehr simpel gestrickt. Das wird in der Kollegenschaft immer ein bisschen belächelt.
Mich interessiert so ein bisschen die Differenzierung dieser Frage. Also gehst du, oder ist es so ein All-in-One, also Häufigkeit und also persönliche Lustbefriedigung plus Verbundenheit plus trifft die Vorstellung, oder geht es eigentlich nur um die eigene Lustbefriedigung, oder geht es um die, also was ist am Ende damit wirklich gemeint?
Das würde ich würde dir jetzt denken, so über die ersten paar Monate, ne, so eine 2, nicht so das erste Mal, sondern so die erste Zeit, und würde denken, ja, die Häufigkeit, die Initiative von ihm, das Interesse von ihm auch, also sich wirklich mit mir zu beschäftigen, als weiblichem Körper, meine Lustbefriedigung auch. So, also insgesamt, wow.
Wow.
Ja, das ist ein netter Typ so. Und ich war irgendwie nicht so, ich dachte, ja, komm, das, ich dachte gar nichts. Entweder hatte ich das Gefühl, naja, das ist halt so, oder das wird vielleicht, oder vielleicht nächstes Mal dann, oder irgendwie so, aber ich war eigentlich aus einer ganz anderen Ecke von Sexualität, aus Leben und Freiheit und Ausdruck da gekommen und dachte so, naja gut, wenn das halt jetzt ein guter Typ ist, fällt vielleicht auch noch in diese Schiene hinein, ja, wenn das ein guter Typ ist, dann ist das mit dem Sex nicht so wichtig. Aber ich habe ja gar nicht richtig geprüft, weil ich kannte ja die Kriterien nicht. Ich habe gestern nochmal, es gab so ein Buch früher, He's Just Not That Into You.
Ja.
Gibt es am Schluss.
Ja. So, ja, das ist toll.
Ja.
Und dann habe ich gestern dann nochmal reingeguckt, weil das war, was ich damals schon hatte. Als da gab es ja noch nicht dieses ganze Online- und Liebesding und Beziehungssachen, das gab es ja nicht. Und habe ich reingeguckt und dachte, ach du Scheiße, der fällt ja hier völlig raus. Warum habe ich das nicht gemacht? Oder man guckt dann da vielleicht rein, aber mit einer rosaroten Brille. Ne? So, dass man dann
denkt so, ja, der Typ erklärt zwar, dass er nicht into you ist, aber in meinem Fall ist das bestimmt nochmal anders oder wie auch immer. Ne?
Ja, also. Für ist er sozial, sagt er doch, oder? Ja. So, und dann hast du es noch gar nicht geprüft oder gar nicht mit dem abgeglichen, was, oder ich nicht abgeglichen mit dem, was ich eigentlich empfinde. Find ich das sozial? Auf die Idee war ich nicht gekommen. Ja, also ich denke, okay, wenn er sagt, er ist sozial, dann ist er sozial. So, aus. Aber das ist ja total irre eigentlich. Im Nachhinein. Aber damals habe ich nicht drüber nachgedacht.
Also das ist ja jetzt ganz einfach, die neue Partnersuche. Also erst ein bisschen Zeit lassen und wenn dann es zum ersten Sex kommt, dann darauf achten, wie hoch ist der Wert in der Zufriedenheit. Es ist tatsächlich auffällig, dass das, wie es zu Anfang ist, also vieles, was zu Anfang so und so ist, bleibt so oder wird nur noch schlechter. Und das ist auch in der Sexualität so, bis auf eben diese kleine Abweichung, die ich genannt habe, dass manche Menschen zu Anfang so unsicher sind, dass sie eben mit durchschnittlichen Werten wie 7 in der Zufriedenheit starten und dann erst mit der Zeit sich emotional entspannen, sich körperlich auch besser einander zuwenden können. Das gibt es schon. Das sagt man immer mal wieder. Aber ansonsten, du scheinst es gelernt zu haben, dich mit wirklich sehr wenig zu begnügen, würde ich jetzt als Berater dazu sagen. Das ist gefährlich, ist ein gefährlicher Weg. Das Gefühlsleben wird immer Nein sagen, pausenlos, und wird sagen, nee, und ich will nicht und muss das sein. Ja, es übt einen starken Druck aus. Und eine wirklich reife Beziehung hat eben auch eine erfüllende Sexualität, wenn er das... Wenn
Ach, du meinst jetzt, entschuldige, nein, ich will nicht auf Sex bezogen, oder was?
Nein, das Gefühlsleben sagt, ich will nicht, generell, auch zur ganzen Beziehung. Wenn die Sexualität nicht gut ist, dann wird im Grunde vom Gefühlsleben die ganze Beziehung in Frage gestellt und gesagt, ach nee, und habe ich das nötig? Also jedenfalls zum Teil, auch wenn du da sehr angepasst bist und immer ein Teil von dir sagt, hab dich nicht so, wird das immer so sein, dass die gesamte Beziehung darunter leidet, ja. Ja. Also für mich ist ja die Sexualität auch immer nur so eine Art Thermometer, sage ich dann manchmal, oder so, ne, da misst man die Temperatur der Beziehung, und die war halt nicht sonderlich gut.
Also das will ich euch nochmal da lassen. Das ist so wertvolle, wichtige Arbeit. Ich habe euren Podcast, ich wurde empfohlen über einen anderen Podcast und dann habe ich das angefangen, weiß noch, war ich hinten am Lackieren in der Hütte und habe, glaube ich, 5 Tage lang euren Podcast beim Lackieren und beim Schleifen da hinten durchgehört und war so beeindruckt. Ich wollte gar nicht aufhören, weil ich diese Art zu denken über Beziehung, über Dating, über Sex und auch über das Ranking mit dem Sex und so weiter noch nie gehört hatte. Noch nie. Und ich finde es so wertvoll, weil man kann es einfach anhören. Man muss nicht irgendwie was buchen und kaufen, wo man nicht weiß, was rauskommt, sondern kann einfach reinhören. Und dann war es für mich auch ein leichter Schritt. Ja, welchen Kurs nehme ich jetzt, dein oder ihr? So einfach beiden, völlig egal. Wird schon beides gut sein, ne? Also das ist wirklich so eine unglaublich wichtige Arbeit, finde ich.
Naja, wir organisieren Danke da dir. Im Grunde die Auseinandersetzung der Menschen mit sich selber in einer bestimmten Form, die eben sehr niederschwellig ist. Ein Podcast ist niederschwellig, aber auch Online-Kurse sind immer noch sehr niederschwellig. Und das freut mich, wenn es so gefallen hat. Mhm. Diese Geschichten mit dem pausenlos Podcast hören, hören wir natürlich gerne. Das ist ja klar. Ja. Das lieben wir natürlich über alles.
Ja, großartig.
Schönes
das
Schlusswort.
Das finde ich toll. Ja. Ja, möge es andere inspirieren. Ja, sehr schön. Von Herzen vielen Dank, Carolina, dass du heute hier warst.
Ja, auch von
und,
mir. Ja.
Wir wünschen dir natürlich nur das Beste und dass du genauso weitermachst. Und da macht man sich von außen aber auch gar nicht viel Sorgen, denn das, was du auch letzte Folge gesagt hast, wie du das Dating jetzt angehst, das klingt sehr, sehr gut. Und ich weiß gar nicht, ob du Tochter, Sohn, was auch immer, was du hast, aber beide werden davon profitieren, weil Söhne lernen, okay, so sind Frauen. Ja, und Frauen setzen auch einen gewissen Standard und Maßstab. Und für eine Tochter bist du ein tolles Vorbild in dem Sinn. Danke dir.
Ich danke euch.
Soll ich das mit der Post noch sagen? Also ja, wir freuen uns über Post, natürlich. Wir freuen uns immer über Post, über eure Zuschriften an liebe@welt.de.
Und tolle Themenvorschläge natürlich sind da auch immer dabei. Mal gucken, was wir fürs nächste Mal auswählen. Und wir freuen uns auch über eure Abos, 5-Sterne-Bewertung, Kommentare, alles, was ihr zurückgeben möchtet. Und ja, wünschen euch wie immer alles Liebe.
Bis dahin.
Ciao.